SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SR3 aus dem Leben. Mein Name ist Uwe Jäger und ich unterhalte mich hier regelmäßig mit meinen Gästen über spannende Dinge aus dem Leben. Heute mit Philipp Rulert. Der Saarländer hat in seiner Kindheit und Jugend Gewalt, Missbrauch und Vernachlässigung erlebt. Er kifft, säuft und prügelt sich. Sein Studium als Jurastudent verdient er sich und finanziert er sich als Türsteher. In der Zeit führt er ein Leben am Limit mit zahlreichen Abstürzen. Irgendwann hat er genug davon und beginnt eine Therapie und erfüllt sich nach langer Zeit seinen Traum und studiert Psychologie. Heute hilft er anderen bei ihren Problemen als Traumatherapeut. Und seine Geschichte erzählt er in seinem Buch Schuld, Scham und der ganze Scheiß. Sein Weg vom Türsteher zum Traumatherapeuten. Und die Geschichte teilt er auch heute mit uns bei SR3 aus dem Leben, worüber ich mich sehr freue. Hallo Philipp, schön, dass du da bist.
Danke, dass ich da sein darf. Herzlichen Dank.
Philipp, das war ein langer Weg, den du zurückgelegt hast mit vielen Auf- und Abs. Mit 27 hast du dir deinen Traum erfüllt und hast Psychologie studiert. Heute arbeitest du als Traumatherapeut, aber mit dem Türsteherberuf hast du dir dein Studium finanziert. Und du schreibst in deinem Buch, du hast dabei ein Psychologiestudium ganz anderer Art erlebt und viel über unsere Psyche, die menschliche Psyche gelernt. Was?
Also das ist tatsächlich so gewesen. Also das Nachtleben war so mein erstes Psychologiestudium, weil im Nachtlebenbetrieb kondensiert sich alles, was Menschsein ist, alles, was menschliche Begierde ist, was Paarungsverhalten ist, was soziale Rangordnung ist und was auch die Geschichten hinten dran sind. Also das ist ja so, wenn du jetzt zum Beispiel mal in einer sehr angesagten Disco arbeitest, wo lauter schöne Menschen auftauchen, die an dem Abend eine Erwartungshaltung kommunizieren an das andere Geschlecht oder die sich irgendwie treffen wollen. Und dann kommt zusätzlich Alkohol ins Spiel und nachher kommt dann immer die Wahrheit. Viele denken immer, Türsteher ist auch so, ein Teil Leute nicht reinlassen, ein Teil Leute rauswerfen. Aber Türsteher ist ja auch ganz viel dazwischen, Diplomat. Und auch ganz oft hast du ja, wenn du lang in Diskotheken arbeitest, eine Bindung zu den Stammgästen und die erzählen dir deine Geschichte. Die werden familiär mit dir und du tauchst dann ganz viele Geschichten in Leid ein, hast ganz berührende Begegnungen auch. Und ich habe da ganz viel auch anekdotisch, was ich heute auch noch in der Therapie verwende.
Zum Beispiel?
Ja, die Geschichten, zum Beispiel über Schönheit, da war mal eine ganz schöne Frau, die ist immer bei uns in Diskotheken gekommen und die war total begehrt. Also da hat jeder von uns auch gesagt, also das war Konsens, dass die wirklich vom Herrgott sehr beschenkt war. Und irgendwann haben wir uns immer unterhalten und das war auch so, weil ich die Funktion hatte. Und dann hat die mir sich dann auch ab und zu offenbart, wie schwer ihr Leben hinten dran ist, was sie durchleiden muss, wie schwer sie fällt, Beziehungen zu gestalten. Und das sind dann so Anekdoten, die führe ich dann auch in Therapie ein, wie das, was man auf der Oberfläche gesehen hat, eigentlich mit dem Hintergrund gar nicht so zusammengepasst hat. Also jeder, der die gesehen hat, hat gedacht, die Göttin. Und wenn dann irgendwann das Leid hinten dran kommt, deren Kampf um ihre innere Existenz, das hat dann eine ganz andere Färbung gehabt.
Also warst du damals schon ein bisschen Psychotherapeut auf Art?
Ja, ja, aber viele Leute, die an der Tür arbeiten, die das lang machen, haben so eine Ader, glaube ich.
Mhm. Wie warst du an der Tür? Eher streng oder ist man gut an dir vorbeigekommen?
Also ich war Diplomat, würde ich sagen. Also ich war jetzt, also dafür habe ich auch ein zu gutes Herz. Also ich war eher so der Gewaltpräventionsmensch. Also wenn ich gemerkt habe, das könnte Ärger geben. Aber wo ich mir schwer getan habe, ist jetzt auch Leute zu selektieren über Kleidung oder so. Das ist ja so ein Akt der Beschämung. Der hat mir damals, ich muss das zwar machen, aber das hat mir nicht gelegen. Also zu sagen, ey, dass deine Kleidung passt hier nicht rein, das fand ich immer schon... Das ist mir am schwersten gefallen tatsächlich.
Ja, wenn man so an der Tür scheitert, hat man immer den Eindruck, die haben keinen Bock auf einen. Ne?
Oder ja, so. Das war auch so. Also meine Arbeit als Türsteher war immer, ich habe mich immer so verstanden, dass die Leute in Sicherheit feiern können.
Du sorgst ja auch für eine gute Stimmung, ne?
Genau.
Dass das passt.
Ja, ja, also wenn du einen Abend hast, wo einer auf der Tanzfläche steht, der rohe Gewalt ausstrahlt und jeder sich fürchtet, ist es kein schöner Abend. Ne?
Vom Türsteher zum Traumatherapeuten, ist das eher ungewöhnlich oder gibt es solche Geschichten öfter?
Also ich glaube, es gibt viele interessante Biografien, auch bei Psychotherapeuten, bewegte Biografien. Also ich glaube, viele, die den Beruf machen, haben auch ihre eigene Geschichte, wie sie dazu kommen. Aber ich glaube, aufgrund unserer akademischen Strenge werden Paradiesvögel halt auch aussortiert, weil das Psychologiestudium immer noch mit einem Einser NC versehen ist. Und
ein gutes Abi, ja.
Ne, und das selektiert erstmal Jungs auch groß aus, weil die meistens den Abischnitt so bringen. Und wenn die den bringen, werden die eher Mediziner. Und ja, ich glaube, dadurch, durch den harten NC und so, hat die Psychologie und später die Psychotherapie so ein bisschen den Gründergeist auch verloren. Aber es gibt auch durchaus Leute, die bewegte und interessante Biografien haben.
Bevor du Psychologie studiert hast, hast du eben 13 Jahre als Türsteher an der Tür gestanden, in Saarbrücken, unter anderem
Number One
Garage, in Blau, Garage-Clubs, die man in Saarland, aber auch darüber hinaus kennt. Aber du hast auch im Rhein-Main-Gebiet als Türsteher gearbeitet,
Mainz.
Mit wem bist du da auch in Berührung gekommen? Wer stand mit dir da an der Tür und was hast du da auch erlebt? Weil also, nicht jeder ist ja happy, wenn er nicht rein darf.
Ja, klar. Also das war mir damals auch nicht so klar. Rhein-Main-Gebiet war ja so ein bisschen mehr zweite Runde Zufallsbefund. Ich habe in Mainz studiert, wollte eigentlich gar nicht mehr und bin dann nochmal dort in so einen Studentenclub gekommen. Aber das Rhein-Main-Gebiet ist halt schon durch die Nähe zu Frankfurt das Rotlichtmilieu ein anderes Geschäft. Mhm. Also da sind sehr viele Leute, die dann auch Kontakt zum Rotlichtmilieu haben. Das war schon härter. Also es war schon mehr Menschen, die wirklich auch zum Teil in der organisierten Kriminalität waren oder halt harte Biografien auch hatten. Mhm. Also es war schon härter, also mehr Milieu halt eben.
Du schreibst ja auch in deinem Buch, die Türsteher-Szene ist immer so im Grenzbereich der Legalität. Du bist dann da auch teilweise wirklich mit kräftiger Gewalt konfrontiert worden, in Schlägereien verwickelt worden. Zum Beispiel gerade in Mainz hat ein Betrunkener, den du nicht reingelassen hast oder nicht reinlassen wolltest, weil du gesagt hast, hey, du hast genug, ich glaube für dich ist heute Feierabend, geh besser heim, dich mit einem Messer bedroht. Und du hattest Glück, dass er
nicht nur bedroht, er hat nach mir gestochen.
Nach dir gestochen, dass er dich nicht getroffen hat. Das wäre tödlich für dich ausgegangen. Oder du wärst schwer verletzt gewesen. Ja. Trotzdem hat dich ja diese Szene immer wieder angezogen, trotz dieser Gewalt, mit der du da in Berührung gekommen bist. Warum?
Naja, weil das ist eine sehr informelle Szene. Das ist so eine Szene, du kannst nicht eine Bewerbungsschreiben abgeben, ich will Türsteher werden. Also du wirst keinen Briefkasten dafür finden. Und das ist so eine Szene, das ist natürlich jetzt auch schon retrospektivisch. Die Szene hat sich auch wieder, ich bin jetzt 13 Jahre nicht mehr Türsteher, verändert. Aber das ist eine Szene, die eigene Codes hat, die eigene Regeln hat, die eigene Gesetzmäßigkeiten hat. Und das ist eine Szene, die sich ganz deutlich von einem normalen zivilen Leben unterscheidet. Also das hat andere Codes. Also das muss man sich mal so vorstellen. Also wenn du Türsteher bist und ernst genommen werden willst, musst du halt auch aufpassen, dass du dich nirgends blamierst oder ne, also das ist eine andere Welt. Also darf keiner auf dir rumhacken, du darfst aber auch nicht zu viel auf Leuten rumhacken. Und da muss man immer aufpassen. Ne? Also das ist eine Welt, die hat ganz andere Regeln, informelle Regeln.
Was hat das mit dir gemacht, diese Welt? Wie hat dich das auch als Typ, vielleicht auch dein Äußeres, dein Auftreten verändert damals?
Ja, ich glaube, das hat, also viele Leute lachen auch heute, Weiterbildungskandidaten lachen von mir immer, da ist er wieder, der Türsteher. Also ich glaube, habituell prägt einen diese Welt. Also das ist ja, du wirst im Boxmilieu groß, da sind ja auch dann immer Leute aus dem Nachtlebenmilieu und so. Und das prägt einen halt.
Also wie man auftritt.
Ne, wie man auftritt, wie man auftritt, wie man ist, ne, wie man sich bewegt. Die Kleidercodes, die Physis. Und das ist eine Welt, die hat halt ganz eigene Regeln.
Du schreibst auch, Gewalterfahrungen sieht man Menschen an. Die hat man auch dir angesehen eine Zeit lang. Woran sieht man das bei Menschen, dass sie Gewalt erfahren haben?
Also das ist auch Diagnostik, du siehst das an der Reagibilität vom Blick. Also du merkst, wenn Menschen, andere Menschen abtasten, ob die Gewalterfahrung haben oder nicht. Also ich war vor kurzem auf einer Hochzeit in Montenegro und war mit meiner Familie dort am Whirlpool in der Saunalandschaft. Und da sind zwei Jungs reingekommen, denen man angesehen hat, dass die aus dem Milieu waren. Das hat man einfach gesehen.
Das Auftreten.
Und die haben mich auch direkt erkannt. Also es hat dann die ganze Zeit Blickduelle gegeben und man hat sich abgetastet. Also jeder hat gemerkt, dass der andere den Code des anderen spricht und den anderen erkennt.
Was ist das für ein Code für uns, die wir den vielleicht nicht kennen oder sehen?
Also man merkt das einfach, das sind Menschen, die physische Gewalt kennen und die den anderen ausloten, ob er physische Gewalt auch kann. Das passiert ganz unbewusst. Und das war so lustig, also da haben wir im Whirlpool gehockt und da haben diese zwei, ich weiß nicht, was das waren, ich könnte mich ja nicht mit denen unterhalten, aber der eine war halt sehr bullig, noch viel bulliger und trainierter als ich und der andere war eher so schlank, aber hast du auch gesehen, hat verschlagene Augen, verschlagene Hände gehabt, Goldketten, Tätowierung und der eine ist in der Sauna ausgerutscht und hat sich furchtbar wehgetan und ich habe ihm dann hochgeholfen und da war so das Eis gebrochen. Also da war dann kein Abtasten mehr und da hat sich dann jeder in Ruhe, das hat die Situation merklich entspannt. Mhm. aber man hat sich gekannt. Also es war so, das riecht man einfach. Also du machst ja auch im Prinzip, ist das ja auch eine Art von Diagnostik. Türsteher sein ist ja Diagnostik. Du überlegst dir ja jeden Abend, ist der gewalttätig oder macht der irgendwie Ärger, hat der irgendein Problem, das für die große Feier nicht tragbar ist und analysierst das in Sekundenschnelle. Also bist Diagnostiker für eine gewisse Problemlage.
Also ein gutes Training eigentlich, ja, eine gute Schule für deine Arbeit als Therapeut.
Genau. Also im Prinzip das, was ich heute globaler mache, eine Diagnostik, wenn einer reinkommt, eine Augenscheindiagnostik, wo könnte dem sein Problem herkommen, wo könnte allein dem sein Problem beim Auftritt im öffentlichen Raum herkommen, habe ich damals gemacht. Halt auch, passt der zu der Menge der Feiernden oder passt der nicht zu der Menge der Feiernden?
Du hast gesagt, man kann sich ja nicht einfach irgendwo bewerben, eine Bewerbung einwerfen als für den Job als Türsteher. Wie bist du Türsteher geworden?
Das hat sich einfach so ergeben. Also ich habe erst Karate gemacht, geboxt, auf der Straße rumgehängt. Dann habe ich mal um die Saarlandmeisterschaften geboxt, bin da Zweiter geworden, habe mich da immer mehr bei Boxkämpfen. Und dann bin ich irgendwann angesprochen worden von älteren Türstehern, die auf Boxkämpfen waren, haben gesagt, wir brauchen noch einen Mann, willst du nicht da mitarbeiten? Und dann habe ich da mitgearbeitet und dann fragte ich noch einer, dann hast du mal Parkplatzwächter irgendwo gemacht. Aber es ist so eine Männerwelt, ne? Und da musst du dir auch so deine Sporen verdienen, ne? Also die haben mich auch am Anfang mal verarscht, da musste ich mal eine ganze Zeit eine Disco kehren und die haben sich strack gelacht drüber, dass ich das gemacht habe, ne? Also und dann irgendwann kommst du rein, dann bist du so halt auch so der Rookie, dann wirst du verarscht, dann wirst du nicht ernst genommen, dann musst du dich gegen welche im Team durchsetzen, dann gibt es die ersten Einsätze, die ein bisschen wilder laufen und dann ist man irgendwann Bestandspersonal. Aber es gibt auch nicht den Türsteher. Es gibt ganz, also auch heute verschiedene Typen. Es gibt den intellektuellen Studenten, der kämpfen kann. Es gibt den harten Milieuschläger. Es gibt eher den vornehmen Mann, der extrem viel Kampfsporterfahrung hat. Und also das ist auch keine homogene Welt. Das ist eine sehr heterogene Welt.
Lass uns ein bisschen auch auf deine Kindheit gucken, weil die auch wichtig ist für deine Geschichte. Die war auch nicht so rosig, wie man das vielleicht bei deinem Elternhaus erwarten würde. Du kommst aus einer Juristenfamilie. Ja. Dein Großvater war Wirtschaftsminister hier im Saarland, war Jurist, Bundestagsabgeordneter. Mhm. Auch deine Eltern waren Anwälte mit eigener Kanzlei. Trotzdem bist du in diesem bürgerlichen und akademischen Milieu schon früh auch mit Gewalt und Vernachlässigung in Berührung gekommen. Das würde man da gar nicht erwarten. Inwiefern?
Also zunächst mal so zu den Eltern. Also meine Eltern waren beides intellektuelle und ganz liebevolle Eltern. Also für das, was meine Mutter in ihrer Kindheit mitgemacht hat, hat die uns total, also meine Mutter hat mir nie also eine einzige reingehauen. Und die hat ihre ganze Kindheit massivste Kindesmisshandlung erlebt. Und das war auch so die Tragödie, weil meine Familie war im Prinzip so eigentlich so eine typische Nachkriegs-BRD-Biografie, so eine Mischung aus Bürgertum. Also mein Vater kommt aus einer sehr bürgerlichen, sehr gebildeten und auch sehr anständigen Familie und meine Großmutter und mein Großvater mütterlicherseits, das war waren Heimatvertriebene und meine Großmutter war ein gefallenes, aggressives Mädchen hier aus dem Dorf, also hier aus dem Nachbardorf im Prinzip, Bischmisheim. Also
die Mutter deiner Mutter,
genau.
Deiner Großmutter.
Ja. Und die hatte wohl, die muss wohl, also das konnte ich nicht mehr so in der Familienhistorie aufklären, sehr gewalttätig groß sein. Die war eine sehr gewalttätige und bösartige Frau. Also heute würde man sagen, die war sadistisch und hat eine schwere Persönlichkeitsstörung gehabt. Und die hat im Prinzip hinter der bürgerlichen Fassade, also meine Eltern mussten ja arbeiten gehen, die waren Freiberufler, meine Mutter hat dann halb, dreiviertel gearbeitet, hat die uns großgezogen und hat so den Haushalt übernommen. Und hinter dieser Tarnung der Fürsorge hat die halt ihren Irrsinn in die Familie abgegeben. Und das konnte die aber auch, die war aber auch sehr, sehr, sehr so geschickt so, ne? Also die war, konnte das gut verklausulieren. Und meine Eltern, die haben brav und artig gearbeitet und haben gar nicht so ganz gerafft,
was da passiert.
Was da passiert, was da für ein Klima herrscht.
Du hast ja schon gesagt, deine Mutter wurde von ihrer Mutter missbraucht, verprüht.
Nee, missbraucht kann man, das wäre zu weit gegriffen, das kann man misshandelt.
Misshandelt, ja.
Schwer geschlagen, verprüht, geschlagen, mit Gegenständen geschlagen. Also das, was man heuer unentwertet halt an einer Tour. Mhm. Also meine Mutter hat eine Kindheit gehabt, die einem Horrortrip gleicht.
Wo kam das her, dieser Sadismus und diese Gewaltbereitschaft?
Das ist das große Rätsel. Ich weiß nur, dass meine Großmutter, also die hat auch ein Mutterthema gehabt und die sind eine Zeit lang irgendwo groß geworden, wo auch ein gewalttätiger Mann mitgelebt hat. Also wir kriegen es nicht genau raus, aber so wie die Frau war und was ich von ihr diagnostisch weiß, muss die traumatisiert gewesen sein. Also, und nicht nur ein bisschen, also die muss irgendwo über mehrere Zeiträume schwere Treffer abgekriegt haben, dass die so geworden ist.
Und wie war das für dich? Du bist mit einem Zwillingsbruder groß geworden. Für euch beide, ja, mit einer traumatisierten Großmutter und auch Mutter groß zu werden. Was war das für ein Klima auch bei euch zu Hause?
Also meine Mutter war halt total liebevoll, eher zu permissiv, weil die Hölle in der Kindheit erlebt hat.
Wollte euch das ersparen,
was sie erlebt hat. War wenig grenzsetzend, war eigentlich immer, man hat halt gemerkt, dass sie sehr belastet war, sehr traurig war, weil die war zu uns immer eigentlich lieb, eher so, also meine Mutter ist halt so eher so eine Gangstermama, also wenn ich irgendwie Mist gebaut hat, hat die gesagt, egal, ist mein Sohn, also die hat nie mit mir geschimpft oder so.
So wie eine Löwin.
Naja, die war so eine Löwenmutter und das Einzige, was halt so ihr Ding war, die hat sich halt wirklich, wirklich aus einfachsten Verhältnissen hochgearbeitet, ist Anwältin geworden und für die war Bildung so ein ganz wichtiger Schlüssel. Mhm. Und als ich dann aufgrund der Traumatisierung durch die Großmutter so schulisch auffällig geworden bin und im Deutschunterricht nichts mehr auf die Pfanne gekriegt habe und nur Diktate zurückgegeben haben, die rot war, hat die halt totale Angst gekriegt und hat dann alles gemacht, dass mir der Weg zu einer höheren akademischen Bildung offen bleibt.
Du hast Nachhilfe gekriegt, musstest am Nachmittag immer Deutsch üben, Lese üben, genau. Hattest da Probleme.
Ne? Genau, und das war so in den 80er Jahren, da hatte man noch gar keinen Umgang mit den Kindern. Also da hat man wirklich so von allen Seiten die Idee gehabt, mehr hilft mehr. Also desto mehr der macht, desto besser wird's. Mhm. Und das war natürlich ein Fehler, weil das war so ein Raub der Kindheit. Also wenn du als Grundschüler 4 Stunden nachmittags noch extra machst, da hast du im Prinzip Ganztagsschule. Ne? Und da bin ich schon so dran zerbrochen. Das war so der einzige Dissens mit meiner Mutter, weil die da sehr viel Wert drauf gelegt hat. Aber meine Mutter war nie irgendwie jetzt die daheim mit Gräueltaten geglänzt hat. Was man halt gemerkt hat, dass meine Mutter unter der Gewalt, die ihre Mutter ihr angetan hat, zeitlebens gelitten hat. Und das war halt auch das Schlimme. Also meine Mutter hat nicht die Möglichkeiten gehabt, die ich heute habe, die Folgen von sowas aufzuarbeiten.
Du bist 79 geboren?
Genau.
Das ist eine andere Zeit gewesen.
Genau. Und auch ich habe in meinen eigenen Psychotherapien schon Epochenwechsel erlebt. Also meine erste Therapie war auch bei einem sehr guten Saarbrücker Therapeuten, der mir viel Halt gegeben hat. Und er war ein guter Mann für seine Zeit. Aber technisch war auch die Ende 90er war nicht das, was es heute technisch ist, und technisch sein könnte.
Deine Mutter hat dich und deinen Zwillingsbruder David dann zu ihren wichtigsten Ansprechpartnern für ihre Traumata gemacht. Sie machte euch, kann man ein Stück weit sagen, damals zu ihren Psychotherapeuten. So wurdest du schon früh zum Traumatherapeuten, ohne es zu wollen. Mit welchen Folgen für dich als Kind?
Na gut, das hat positive und sagen wir mal negative Folgen. Also wenn du als Kind auf eine Mutter guckst, die belastet ist, die schwerst traumatisiert ist und die Leid hat und das Leid nicht gelöst wird, versuchst du das als Kind natürlich zu lösen. Ein Kind versucht immer den Eltern zu helfen.
Die Mutter glücklich zu machen, die Eltern.
Genau, also dass die Eltern nicht mehr traurig sind. Und die meisten Kinder sind ja da ganz hoch emotionale und differenzierte Wesen, die erkennen das. Und
feine Antennen auch.
Genau, und die erkennen das und die spüren das ja auch, den Schmerz der Mutter. Und das ist so ein Phänomen, das ist also in den ganzen 70er und 80er Jahren hast du das ständig. Also die Parentifizierung, das ist ein Standardphänomen dieser Zeit, das begegnet einem Therapie. Also es war ja nicht, ist ja nicht was, was der Betroffene absichtlich macht.
Also Parentifizierung ist Rollenumkehr.
Eine Parentifizierung ist eine Rollenumkehr, wenn die Kinder zu Hause soziale oder emotional stützende Funktionen übernehmen.
Für die Eltern.
Für die Eltern. Ne? Also die Kindrolle wird verlassen und die Eltern machen das Kind zu einem erwachsenen Ansprechpartner. Das ist graduell, kann das ganz gut gehen. Also wenn ein Kind daheim mal einen Behördengang machen muss oder irgendwo mithelfen muss, geht das. Aber wenn das permanent, also wenn das Kind alle Behördengänge macht und dann noch Psychotherapeut für die Eltern spielt, dann wird es schwierig.
Ne? Wie sah das bei euch aus? Wie muss man sich das vorstellen? Eure Mutter war betrübt dann, traurig oder ja, hat sie geklagt über das Erlebte? Oder?
Sie hat es einfach erzählt.
Hat es erzählt?
Na, hat erzählt. Ne? Und das ist halt schon schlimm, wenn du hörst, was deiner Mutter angetan wird. Ne? Also es ist schlimm, wenn du erlebst, was ein Kind da mitmacht. Und das hat mir auch, glaube ich, die Sensibilität für das Fach gegeben. Weil die hat ja auch nicht viel gehabt, die hat das erzählt. Und wir haben das aufgenommen. Und da habe ich, glaube ich, schon damals grundlegend verstanden, was ich auch heute in meiner Arbeit predige, dass wenn man ein Kind Gewalt antut, Leid bei rauskommt. Das ist natürlich schon auch überfordernd für ein Kind. Aber das ist ja auch bei uns dadurch, dass die Oma ja so viel implizite Gewalt und missbrauchende Gewalt reingebracht hat, war das die Gewalt durch die Großmutter implizit und die Drohkulisse viel größer. Also hätte ich jetzt nur als Wirkfaktor die Parentifizierung von meiner Mutter gehabt.
Hättest du eigentlich schon genug zu tun gehabt.
Genug zu tun, aber ich wäre mit Sicherheit nicht so Türsteher und Traumafolgestörung oder so. Also das ist, vom Impact ist das, diese Form von emotionaler Geschichte löst normalerweise geringere Folgen aus als das andere durch die Großmutter.
Aber umso erstaunlicher, dass eure Großmutter dann auch immer bei euch gelebt hat. Eure Mutter sie oder deine Mutter sie auch zu euch geholt hat.
Ja, das ist ja so der blinde Fleck, den Traumapatienten oft haben. Also wir haben alle blinde Flecken. Also wenn ich heute zur Therapie gehe, ich bin wirklich ein guter Therapeut, würde ich sagen. Also ich sehe viel, aber wenn ich bei meinem Therapeut sitze, denke ich, ach so, spannend, interessant. Also du siehst nichts bei dir selber. Mhm. Du siehst gewisse Sachen nicht bei dir selber, wo jeder Kollege nebendran sagt, hast du das nicht gesehen?
Wie ist das zu erklären? Dass man es wegschiebt? Oder?
Ja, dass man es wegschiebt, verdrängt, nicht wahrhaben will und einfach nicht merkt, weil es ja so selbstverständlich ist. Mhm. Also ich habe ganz lange auch mit, also hier so Saarland-Produkt in Berus in der Klinik mit französischen Leuten gearbeitet und da waren viele Leute auch aus der Banlieue, also viele Leute aus dem französischen Ghetto. Wenn die im Ghetto groß werden, sind die Regeln vom Ghetto, Gewalt, sich Dinge zu beschaffen, sind normal für die. Als Mediziner wird man das antisoziale Persönlichkeitsstörung nennen. Aber wenn das ganze Kollektiv so ist, weil es in einer sozialen, prekären Situation überleben muss, dann ist das die Norm. Und das fällt dir gar nicht auf. Also das ist ja auch immer so ein bisschen Familienkultur. Dir fällt ja nicht auf, was jeden Tag da ist.
Wenn man es nicht anders kennt.
Wenn man es nicht anders kennt. Mhm. Es ist gewohnt.
Du hast schon gesagt, das begegnet dir häufig eben, dass Kinder wenn Eltern Probleme haben, dann eben die Rolle übernehmen oder die Rollen sich vertauschen. Was bedeutet das dann für ihr Leben später auch als Erwachsene, wenn man schon als Kind so früh in solche Verantwortung tritt und gerät?
Also Vorteile und Nachteile. Natürlich werden das meistens differenziertere Gesprächspartner, aber es ist halt auch, die Sorgenfreiheit geht früh verloren. Mhm. Also ist natürlich ein Postulat. Ne? Man sagt immer, eine sorgenfreie Kindheit ist der wünschenswerte Zustand. Die Vor- und Nachkriegsgenerationen hatten das gar nicht. Aber de facto sollte es immer so sein, dass ein Kind eine kindgerechte Kindheit hat und nicht vor der Zeit mit dem Leid und dem Elend der Welt konfrontiert werden. Ne? Das ist natürlich ein utopischer Zustand, das passiert allenthalben. Aber je weniger ein Kind an erwachsenem Leid erlebt und trägt, desto besser.
Wie wirkt sich das dann aber konkret im Erwachsenenleben aus? Macht man sich selbst mehr Sorgen oder ist man ein Mensch, der sorgenvoller ist? Oder?
Naja, also wenn du, sagen wir mal, du wirst bei einer schwerst traumatisierten Mutter groß, die sich das nicht aussuchen kann. Ne? Oder bei Erwachsenen, die Leid erlebt haben. Die haben immer was leicht Depressives. Die haben meistens keine Mutterliebe gefahren. Die kreisen eher immer um sich selbst und sind nicht in einem Ich und Du.
Können keine Liebe geben auch so richtig oder Zuneigung zeigen?
Das schon, aber manchmal geht die Ich- und Du-Perspektive verloren.
Das heißt?
Also man erkennt nicht die Bedürfnisse des anderen, man erkennt nicht die Grenzen des anderen und das wird dann schwierig. Also Menschen, die dann schwerst belastet sind, die haben oft keine Perspektive für Ich und Du. Das heißt, die können die Emotionen von dem anderen nur begrenzt wahrnehmen und das Leid auch. Also ein Klassiker für Parentifizierung ist, also muss ich immer grinsen, ne? Man trifft irgendeinen Elternteil und die Kinder kommen heim und sagen, mir geht's schlecht. Und das Kind erwartet dann, dass die Mutter ihm liebevoll zuhört. Und die liebevolle Mutter, die liebevoll zuhören sollte, nutzt das mir geht's schlecht, sagt, ach ja, mein Armer und fängt an, von ihrem Leid zu erzählen. Ne? Also vom Leid erzählen ist per se in Ordnung, aber die Redebeiträge müssen gleichgemischt sein.
Das heißt aber für die betroffenen Kinder, die haben dann in ihrem Erwachsenenleben auch Probleme in zwischenmenschlichen Beziehungen, in Partnerschaften, in der Beziehung zu ihren Kindern gegebenenfalls?
Also oder? Grundsätzlich haben, also in der Psychologie ist es so, es gibt 1000 Regeln und immer die Ausnahme. Also was bei einem gilt, gilt beim anderen selten. Mhm. Grundsätzlich, wenn du bei Eltern, die aufgrund von Gewalt belastet sind, groß wirst und die das nicht aufgearbeitet haben, erleben die Kinder immer einen emotionalen Mangel, weil a, die Eltern nicht viel Emotionen gekriegt haben und sehr belastet waren. Und intuitiv suchen die sich auch wieder Leute, die diesen Mangel tragen und die belastet sind. Und man hat dann so einen Wiederholungszwang im eigenen Leid. Also ein klassisches Traumaopfer, sagen wir mal, eine junge Frau, Mitte 30, die zu Hause sexualisierte Gewalt erlebt hat und dann noch emotionale Mangelsituationen, wird sich grundsätzlich wahrscheinlich eher Partner aussuchen, die ihr irgendwie nicht gut tun, ihre Grenzen überschreiten und emotional nicht für sie sorgen, weil man das eigentlich kennt.
Also wenn man auch manchmal das vielleicht im Bekanntenkreis kennt, sagt, Mensch, die gerät immer an solche Typen, die dir nicht gut tun. Was machst du? Ja?
Das ist genau, und das ist Psychologie. Psychologie und Psychotherapie und Traumatherapie im Speziellen gibt immer Wahlfreiheit. Weil jeder von uns denkt, er hätte Wahlfreiheit, aber er hat eigentlich nur Wahlfreiheit im Hinblick auf seine biografischen Erfahrungen.
Viele traumatisierte Menschen erleben innere Scham nicht nur wegen der Gewalt, die sie erlebt haben oder der sexualisierten Gewalt, die ihnen angetan wurde, sondern zum Beispiel auch Armut. Du hast die Geschichte von deiner Mutter erzählt, die sich aus einfachen Verhältnissen hochgearbeitet hat, ja, toilettenputzend, wie du schreibst, durch das Jurastudium gearbeitet hat und da finanziert hat und dafür auch stark gehänselt wurde von ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen. Wie hat sich diese Scham auch auf euch übertragen oder hat die sich auch auf euch übertragen?
Also für meine Mutter war ganz prägend die war ja ein Kind vom Land aus einfachsten Verhältnissen, 50er, 60er Jahre mit zusammengeflickten Kleidern und dann kommt die auf so ein Bürgergymnasium nach Saarbrücken und wird dort verspottet für ihren Habitus. Und diese Wunde hat meine Mutter halt zeitlebens getragen, ne? Also diese Angst, nochmal irgendwo beschämt oder ausgeschlossen zu werden. Und das färbt natürlich ab, deshalb habe ich auch immer, obwohl ich total arriviert bin, ne? Also ich gehöre zur oberen Mittelschicht, aber ich habe auch immer noch so ein bisschen so das Renegat, so den Außenseiter in mir, eher so vom Rand das zu beobachten oder so, weil ich wahrscheinlich so dieses Misstrauen und diese Beschämungserfahrung in meiner Mutter auf dem Zettel habe. Ne? Also wo ich sage, ich kenne die Idee hinten dran, obwohl es eigentlich nicht meins ist.
Also eine Traumatisierung, die sich über die Generation weiterträgt. Wie hat sich da auch das Wissen und der Blick drauf verändert in der Psychologie?
Also das ist das neue Ding, also transgenerationale Traumatisierung, das ist seit 10 Jahren das Top-Thema neben Traumatherapie und das ist so der große Verständnisrahmen. Der zwar, also ich bin immer wieder erstaunt, also für mich ist das ja alles klar, weil ich den ganzen Tag damit arbeite, aber wie das dann auch manchmal jetzt erst so allgemein klar wird. Also wir hatten ja zuerst, also auch schulmäßig die Psychoanalyse und die Tiefenpsychologie Freud und das war schon immer eine Kernbohrung in die eigene Biografie und die Geschichte. Und dann kam irgendwann die Verhaltenstherapie und die war relativ einfach und hat gesagt, ihr müsst euch dann in der Situation anders verhalten und wenn ihr euch oft genug anders verhaltet, macht ihr eine korrigierende Lernerfahrung und dann geht es euch besser. Und dieses Transgenerationale zu sehen, dass sich Beziehungs- und Erfahrungen immer wiederholen, ist halt auch so der systemischen Therapie geschuldet und halt der Traumatherapie, die immer populärer geworden ist. Die sagt, in Familien, wo einmal Gewalt war, geht Gewalt nach unten immer weiter. Und das ist so das neue Ding gerade in der Therapie.
Wie kann man sich aus dieser Scham und dieser generationsübergreifenden Belastung lösen?
Bewusstmachung. Also alles, was ich mache, ist Bewusstmachung. Wahlfreiheit geben. Also ich ringe jeden Tag in meiner eigenen Biografie und in der Biografie meiner Klienten und Patienten darum, denen Wahlfreiheit zu geben. Das heißt, die komplette Datenlage ihrer Biografie bewusst zu machen und zu sagen, ey, hör zu, das sind deine Herkunftsbedingungen. In der Annäherung natürlich, ist ja immer retrospektiv, es sind immer auch Verzerrungen drin. Und sag dann, das könnte so und so gewesen sein, das sind so die Schatten deiner Biografie. Und wenn du in die nächste Situation kommst, wo du einen Partner wählst oder wo du dich verliebst, prüfe dich lang, wie viel von deiner Biografie da ist. Und über die Kulturtechnik Psychotherapie, also das Reden über die eigenen Befindlichkeiten auf der Metaebene, bekommen die Leute ja eine höhere Introspektionsfähigkeit, einen anderen Zugang zu sich selbst. Das führt dann dazu, dass die Beziehungen tiefer werden und die Beziehungen nicht nur eingeordnet sind im Hier und Jetzt, sondern breiter aufgestellt sind.
Also sich bewusst machen, woher oder was die Wurzeln der eigenen Probleme sind.
Genau. Und das ist einfach nur, also Therapie ist immer eine Bewusstmachung. Ne? Also eine Bewusstmachung, eine Annäherung an die wahre Geschichte in der eigenen Biografie. Soweit es in der Biografie Wahrheit geben kann.
Was beobachtest du dann bei deinen Patientinnen und Patienten?
Also meistens, wenn die gut Therapie machen, dass die, egal wie schwer es ist, halt auch ein Upgrade erleben. Ein Upgrade in der eigenen Beziehungsfähigkeit, in der Beziehungsqualität, in der Lebensqualität, in der Ausführung ihrer Arbeit, ihrer Jobs. Also es ist schon eine Technik, die funktioniert. Also wirklich auch, wenn du mit Schwersttraumapatienten arbeitest, die in der Kindheit regelhaft sexualisierte Gewalt erlebt haben, meist Frauen, aber auch Männer, und die sagen, ja, ich will eigentlich nie wieder eine Beziehung haben und das alles, also der ganze Apparat Intimität kotzt mich an, also das ekelt mich so. Und plötzlich kommen die wieder in die Liebe, haben Beziehungen, Begehren und sind erfüllt. Das ist also mehr wert als jedes Geld, ne?
wurdest auch außerhalb deines Elternhauses mit Scham und Gewalt konfrontiert. Eure Eltern haben euch auf eine Brennpunktschule geschickt, was ja ungewöhnlich ist für eure Geschichte, beziehungsweise wenn man aus dem Akademikerhaushalt kommt. In Saarbrücken, im Saarland kennt man das vielleicht, die Schule in der Moltkestraße in Saarbrücken, einem Viertel mit vielen Problemen. Dort herrschte ein rauer Umgangston. Wie hat dich das geprägt? Wie hat es euch geprägt?
Also zunächst mal war das, glaube ich, bei unseren Eltern einfach so eine Verkehrsgünstigkeitsentscheidung. Ich glaube, die haben sich damals einfach nicht so viel Gedanken darüber gemacht. Und mich das geprägt hat, mich hat das eigentlich, muss ich sagen, im Nachhinein war das eine Gnade, dort gewesen zu sein. Weil das war halt damals, die Moltkestraße war ein einfaches Arbeiterviertel, auch ein bisschen Sozialhilfe. Da waren Leute, die immer schon ein hartes Leben gehabt haben, aber ehrliche Leute auch. Mhm. Also das war halt nichts verklausuliert. Die Leute waren das, was sie waren. Und die haben halt geredet, wie sie geredet haben, ne? Die haben halt breitestes Blatt gesprochen, die Kinder haben auch viel harte Wörter schon in der ersten Klasse benutzt. Also ich kann mich noch erinnern, dritter Schultag oder so, kommen heim und fragen die Mutter und den Vater, was ist denn ein Wichser? Und meine Eltern sind knallrot angelaufen und wollten das so umframen und sagen, ja, die haben bestimmt Fixer gemeint, das ist ein armer Mensch, der drogenkrank ist. Und das war schon, also ich habe die Zeit dort ungeheuer gemocht und auch die Leute und so, weil das macht auch heute, dass ich also mit jedem reden kann und so Leute auch mag in ihrer Ehrlichkeit. Aber das war also wirklich, also wenn ich nachhinein, natürlich war das dann auch hart. Wir haben da am Anfang auch, das war immer so lustig, wir sind dann als Anwaltskinder, ne, da so beide als Zwillinge sind wir dann noch gleich angezogen gewesen, sind da hin und die Jungs und Mädels da, die waren halt viel tougher, die haben uns dann halt auch alles mal auf die Schnauze gehauen. Und irgendwann haben wir halt auch gelernt, mit dem Strom mitzuschwimmen und sind dann nach 2 Jahren so geworden wie die. Und das war so, fand ich, so eine ganz coole Erfahrung, weil das waren auch alle so liebe Leute. Also ich mag das Viertel, also ich mag die Schule. Und natürlich war das auch mal schmerzhaft, wenn du mit deinem Bruder vor der Turnhalle stehst und irgendwelche Eltern kommen und hauen dir grundlos auf die Schnauze und du stehst da und wirst Tränen überströmt vom Vater abgeholt. Aber trotzdem, so alles in allem, ist das so eine Zeit, die ich ungeheuer mag auch. Also ich habe, glaube ich, auch vorher kein Saarbrücker Blatt gesprochen. Mhm. Also und heute fällt es mir manchmal schwer, über lange Zeit Hochdeutsch durchzuhalten.
Danach bist du mit deinem Bruder aber aufs Gymnasium gekommen, das Schlossgymnasium hier in Saarbrücken, eine renommierte Schule. Dort war die Sozialisierung, Moltkestraße, Brennpunktschule, dann nochmal erst ein Problem. Wenn euch einer blöd kam, schreibst du, habt ihr dem gleich dann eine mitgegeben?
Ja. Probiert. Und die Eltern haben sich das dann nicht gefallen lassen, da haben sich dann auch immer so Scharmützel draus entwickelt. Also wir waren dann halt schon so sozialisiert. Also ich glaube, das war so eine Zwei-Faktoren-Mischung. Ich hatte schon durch meine Großmutter halt Gewalt in mir und die wurde dann in der Moltkestraße überformt und so war Gewalt als Lösung. Also wir wären ja nie auf die Idee gekommen als Jungs, dass man sich nicht prügelt. Also es war einfach so, ne? Also in der Moltkestraße, wenn du da am Schulhof gestanden hast, hast du einem nicht gepasst, hast du eine Schelle gekriegt, ne? Also wir hatten da nicht so diese Überlegung, die man heute hatte, dass Gewalt überhaupt keine adäquate Lösung ist. Also Raufereien, das war aber auch noch so 80er, also dass Jungs sich da gehauen haben und dass es da regelmäßig irgendwelche Schubsereien und Prügeleien gegeben hat. Das hat man so als normalen Prozess auch gesehen.
Du beschreibst es ja auch. Dein Vater hat mal gesagt, als ihr mal wieder eine auf die 12 gekriegt habt, Mensch, ihr seid zu zweit, wehrt euch doch, ne?
Genau. Na, also das war eine andere Zeit so, ne? Also auch so anders sozialisiert. Wir hatten dann, da gab es ja noch kein Internet oder so und wir hatten am Moltkestraße einen Kumpel und der hat mit seinem Vater allein gewohnt. Da haben wir dann in der 2. Klasse schon Rocky und Rambo bei dem mittags durchgeguckt und das waren dann so unsere Helden eben, ne? Also wo man heute sagen würde, naja, ne? Also diese Bedenken gab es gar nicht. Also wir haben irgendwo geguckt, dass irgendjemand einen Videorekorder gehabt hat und wir Videos gucken konnten, die FSK 16 oder 18 war. Und das war dann, so sind wir sozialisiert worden. Und dann war natürlich das Schlossgymnasium, war eher gut bürgerlich, eher so Feldmannstraße, Einzugsgebiet, so linksintellektuelles Milieu, eher eine andere Sichtweise. Und da war mir halt zum Teil auch total grob, ne? Und
dadurch, dass eure Eltern viel gearbeitet haben, ihre eigene Kanzlei hatten, habt ihr eure Nachmittage dann auf dem Gymnasium viel in der Stadt verbracht. Genau. Und dann hat sich das Leben für euch verändert. Du vor allen Dingen hast viel gekifft, hast bis zu 30 Zigaretten am Tag geraucht, auch schon früh Bier getrunken. Und ihr seid da auf andere Jugendliche getroffen, wo es dann immer wieder zu Konflikten kam. Ja. Du hast da auch nicht zurückgeschreckt, hast dann auch ausgeteilt. Woher kam deine Wut und Gewaltbereitschaft?
Ja, was heißt zurückgeschreckt? Am Anfang war mir natürlich auch eher, weil viele überlegen und Eltern waren mir halt auch eher Opfer. Also wir haben auch mehr Schläge gekriegt, ne? Und irgendwann war mir aber immer so, glaube ich, schon aus der Erfahrung Molke und Erfahrung Oma, dass ich mir nichts gefallen lassen wollte und dann immer einen Weg gesucht habe, wie ich nicht mehr Opfer sein konnte. Und das war also wenn ich das heute auch vorstelle, wo ich selber Kinder habe und Bekannte, die auch Jungs so im Alter jetzt so Richtung Pubertät haben, dann wird das natürlich auch besonders skurril, ne? Weil, also, dass wir mit 12 regelhaft geraucht und gesoffen haben und.
Also, richtig geraucht.
Und ja, kräftig, ja, richtig, ne? Ja, klar. Ja, ja. Also mit 12 hat jeder Zigaretten gehabt. Mhm. Die Eltern haben das natürlich auch nicht so mitgekriegt. Wir haben auch alle immer alles versteckt und so. Also das war auch so, wir dachten, das müsste so sein. Also das war auch so von den Rollenbildern. Auch dann war ja gerade auch so, also die erste Platte war Guns N' Roses, Appetite for Destruction. Und es gibt keinen Moment, wo der Slash keine Zigarette im Mund hat. Mhm. Also ich habe versucht, unter der Dusche zu rauchen, weil ich das besonders toll fand, dass der auch unter der Dusche rauchen konnte. Also mehr, das war halt so Blödsinn, den wir gemacht haben. Aber das war auch so eine katastrophale, aber auch so eine freie Zeit. Weil die Kindheit und Jugend war, also da gab es eine Anforderung, seid gut in der Schule. Und das war es dann auch.
Das klingt jetzt natürlich so ein bisschen, ja, auch cool und nach Abenteuer, aber das war es nicht. Das hat natürlich auch viele Probleme mit sich gebracht.
Es war beides.
Dass ihr viel gekifft habt, du viel geraucht hast, ja, getrunken hast. Ja. Ich meine, der Alkohol hat dich deine ganze Jugend über begleitet,
ja, große Teile. Ja. Es war beides irgendwie. Also es war frei, es war lustig, es war voller Lebenserfahrung. Es hat aber auch eine große Dividende ein. Also es hat eine große Einzahlung gegeben auf ein Schmerzkonto. Und in dieser Jugend haben sich dann natürlich die tiefliegenden biografischen Wunden aktiviert und man hat halt kapiert, wenn man trinkt, ist man entspannter, hat weniger Angst und ist handlungsfähiger.
Also auch Scham
ist genau, auf einmal Scham war weg. Scham war weg, ja klar. Und das war der negative Effekt. Und wir haben das halt auch so gesucht. Also ich glaube, mein Bruder hat das zum Beispiel nicht so gesucht. Der hat viel früher Sport gemacht, war disziplinierter. Also ich glaube, dass die Verwundung, die in mir durch meine Großmutter gesteckt hat, hat ihren Weg gesucht.
Also du versuchtest da die Gefühle, mit denen du vielleicht nicht umgehen konntest, abzuschalten.
Genau, oder genau. Wenn man so nett treffen hat, können wir es nicht sagen. Also ich wollte oft Ruhe haben in mir. Das war mir damals gar nicht so bewusst. Heute als Psychotherapeut ist mir das bewusst. Mhm. Ich wollte Ruhe. Ruhe und Frieden.
Und deine Eltern haben das nicht gemerkt oder haben gesagt,
Mensch, wir haben das schon geschickt gemacht. Also wir waren ja schon auch nicht blöd. Ne? Also es gab so ein paar Regeln. Also Schule musste passen, das hat auch immer gepasst. Und natürlich gab es dann auch so Zwischenfälle, wo man zu viel gekifft hat und zu viel getrunken hat und dem Vater vor die Füße gekotzt hat, was der auch weniger lustig fand. Aber meine Eltern waren da auch nie, dass die uns jetzt dann so irgendwie hart bestraft hätten oder so. Die haben dann auch oft, also sind mit uns in Dialog getreten, aber der ist dann halt auch oft wieder von der Belastung von zwei Freiberuflern konsumiert worden. Und auch, mein Vater war Jahrgang 39, der hat mich, als ich auf die Uni gegangen bin, gefragt, wieso ich nicht im Anzug gehe. Also der hat noch ein ganz anderes Verständnis vom Leben gehabt, als wir das hatten. Und dann haben wir da uns so unsere Nischen gebaut, sind dann mittags irgendwann heim und haben so zwischendrin haben wir irgendwo abgehängt und Quatsch gemacht.
Aber auf all diese Freiheit, die ihr da genossen habt, irgendwann gab es immer mehr Abstürze und du hast irgendwann selbst gemerkt, so kann es nicht weitergehen. Spätestens als du deinen Zweier Golf im Vollsuff an der Mauer gesetzt hast und bei deinen Eltern im Schlafzimmer standest und sagtest, ich brauche Hilfe und du hast dann eine Therapie begonnen. Was hat das verändert?
Also die erste Therapie hat mir wirklich das erste Mal das Gefühl gegeben, nicht falsch zu sein. Also, dass jemand erstens sich das anhören will, was du zu sagen hast und eine Idee davon hat, was mit dir los ist. Und das war ungeheuer tröstlich. Also, das war total angenehm und hat dann auch eine Sprache für das Innenleben, das sich so zugeschüttet hat, gegeben. Und das ist mir auch relativ schnell, als ich Therapie angefangen habe, ohne dass mir jetzt irgendein Programm gemacht habe, bin ich relativ schnell suchtmittelabstinent geworden. Also, ich habe relativ
getrunken.
Ich habe für 12 Jahre, als ich Therapie angefangen hatte, ab 21 bis 33 keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken. Weil ich das auch gebraucht habe, weil ich das nicht kalkulieren konnte. Weil ich aufgrund der traumatisierten Wunde in mir Alkohol nicht konnte. Also ich bin immer durchgedreht, wenn ich gesoffen habe. Dann ist irgendwas in mir rausgebrochen und das war, je nach Alkoholisierungsgrad, ist das immer schief gelaufen. Und das wollte ich dann auch nicht mehr. Also da hatte ich keine Lust mehr dazu, weiter im Fokus mich selber auch lächerlich zu machen.
Teilweise Stress auch dann gesucht.
Stress, Gewalt und das war auch immer so, das war immer die gleiche Nummer. Also wenn die Wunde rausbricht und du suchst Gewalt, obwohl du normalerweise keine Gewalt suchst, dann wird's peinlich, ne? Und du kriegst auch halt oft auf die Fresse gehauen, ne? Und das wollte ich alles nicht mehr. Also es hat auch Abende gegeben, da bin ich morgens wach geworden, mein Gesicht war blau geschlagen und ich wusste gar nicht mehr, was passiert war. Also ich kann ja nicht jetzt auch in dem Buch alles schreiben, was war, aber das war echt so entwürdigend, dass ich da nicht mehr wollte, dass mir das nochmal passiert. Mhm. Und die Therapie hat mir direkt den Rahmen gegeben, wo ich das umsetzen konnte. Also das war extrem gut. Und der Mann war, also der ist heute auch noch Therapeut, der war wirklich zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Also der hat mir das Leben gerettet.
Also würdest du sagen, wenn man mit solchen Problemen und Konflikten zu kämpfen hat, sich lieber früher Hilfe suchen oder?
So früh es geht. Weil nachher hast du halt auch immer das Problem, wenn du so eine Wunde hast, die dann mit Sucht gegenkompensiert wird, wenn jemand mal richtig süchtig ist, dann hängt der drin und dann kommt er auch nicht mehr raus. Und dann kämpft man gegen die Sucht und die Dämonen. Und oft ist der Kampf um die Sucht und die Abstinenz dann ein Kampf, der auch verschleiert, was wirklich war. Weil ich vermute eigentlich, es ist immer so schwer, wir haben ja, also die, viele Leute, die suchtkrank sind, haben schwere biografische Wunden oder Traumatisierung. Also wenn wir in Saarbrücken an irgendwelchen Obdachlosen vorbeigehen oder Johanneskirche, die Szene, wo viele Obdachlose und Drogenkranke rumrennen, alles schwerst traumatisierte Menschen. Also schwerst, also jeder Mensch, der suchtkrank ist, die 6 Millionen Alkoholiker, die wir in Deutschland haben, entweder ganz schwer traumatisiert oder starke biografische Wunden. Sowas passiert nicht, fällt nicht vom Himmel. Also die mehr, dass jemand mal im Freundeskreis immer mehr trinkt und dann lernt er das kennen und dann schlittert er so rein, wäre ich vorsichtig mit. Also die meisten Leute, die ich kenne, die eine Suchtmittelkarriere haben und tief drin stecken, also wenn du da dann nachher das Hintergrunddekor anhörst, ist immer Totalausfall.
Nach einigen Jahren, nachdem du dann schon Therapie gemacht hattest, kommt in deiner eigenen Therapie das entscheidende Kindheitstrauma zutage. Da warst du schon weit über 35, Ende 30, eine Diagnose, die dein Leben verändert hat. Wie kamst du zu der Diagnose und was war das für eine Diagnose?
Also ich hatte immer, also in der ersten Therapie ist eigentlich gar nicht sinnvoll Diagnose gestellt worden. Da hat man irgendwas mit Psychoneurose auf den Zettel geschrieben. Und dann in der zweiten Therapie, die ich machen musste, weil ich völlig depressiv zusammengeklappt bin mit hypochondrischen Ängsten, kam dann die Diagnose Borderline-Persönlichkeitsstörung und komplexe posttraumatische Belastungsstörung mit komorbider Depression, Angststörung und Suchtmittelmissbrauch gegenwärtig abstinent.
Also volle Packung.
Volle Packung. Also auch alles, also würde ich genauso die Diagnose vergeben. Ich behandle auch extrem viele Leute mit Diagnosen, weil ich das Innenleben gut kann. Und die Diagnosestellung war auch wichtig, also das war mir auch klar. Und das war halt Ausdruck des Leids, das ich in mir trage. Und dann, als dann diese neue Diagnose, auch komplexe posttraumatische Belastungsstörung, was im Prinzip bei mir heißt, durch Aufwachsen mit einer Frau im Haus, nämlich die Großmutter, die gewalttätig und sadistisch war, dann erklärt hat. Das war auch wie eine Erklärung. Also ne, ich bin ja nicht blöd oder sozial auffällig, weil ich mir das ausgesucht habe, sondern weil das mir passiert ist.
Was kam da zutage? Also deine Großmutter hat dich als kleiner Junge ja
sexuell missbraucht.
Mhm. Was kam da hoch? Oder
es gab immer schon so die Andeutung, wo viele so auch Behandler gefragt haben, war da noch irgendwas in der Kindheit? Es ist schon auffällig und so. Und irgendwann kam durch einen Zufall eben der wir haben mit meinem Therapeuten eine Triggersituation mit einem Patienten bearbeitet und die ist dann hoch und dann sind plötzlich die Bilder aus dem initialen Missbrauch hochgeflogen.
Also du hast dich gesehen als kleiner Junge?
Ja, die Szenen wieder. Und ich weiß auch, dass es die Szenen gab, also weil ich das Dekor und die Nacht oder die Nächte sehr gut kenne und die waren dann da. Und das war dann auf der einen Seite sehr, sehr, sehr verstörend, aber auf der anderen Seite auch sehr, sehr, sehr erleichternd.
Wie kann es sein, dass man sowas so lange verdrängen kann?
Ja, das ist das große Mysterium. Das ist der große Lagerstreit auch in der Psychotherapie. Also es gibt die Leute aus so den eher kognitiv Departments, die sagen, man kann eigentlich nichts verdrängen. Wiedererinnerte Trauma sind suggeriert und Traumatherapeuten, also mein Lager sagt, nee, ist nicht so. Also Menschen haben eine große Fähigkeit, Traumata abzuspalten. Mhm. Und das sieht man ganz oft. Also ich sehe das ganz häufig in meiner Praxis, dass ich mit Leuten arbeite, wo ich auch nicht mal den Verdacht habe, dass die irgendwo was haben, dass die traumatisiert sind und dann ein Trauma hinten dran liegt. Also du arbeitest an irgendwas und plötzlich fliegt eine Szene hoch, die du gar nicht so für möglich gehalten hast. Und ganz oft sind die Szenen auch so, dass du sie gar nicht skripten könntest. Also ich wüsste nicht, wie ich Leuten sowas Elaboriertes suggerieren können. Aber es ist ein großer Lagerstreit. Also der ist immer noch sehr fulminant. Also es gibt da wirklich ganz klare Lager, die sich gegenüberstehen. Die einen sagen, nein, geht nicht. Die anderen sagen, ja, geht. Und ich zähle natürlich aufgrund meiner Provenienz als Traumatherapeut klar zu dem Lager, geht. Und auch aus eigener Erfahrung.
Aber was hat es dann für dich persönlich verändert, als diese Diagnose da war und es wieder hochkam, dass du von deiner Großmutter als kleiner Junge sexuell missbraucht
hast? Also es war erleichternd.
Erleichternd,
es war wirklich so wie eine Tetris-Reihe. Also ich hatte wirklich so ein Bild von einem inneren Tetris-Block, der sich senkt, wo ich gesagt habe, so, Also das ist es. Also es war total erleichternd, es war ruhig, es war auch so grotesk. Also ich hatte mit meinem Therapeut daran gearbeitet und dann hat mir die Zähne und ich bin dann für 3 Jahre nicht hingegangen. Ich bin einfach grußlos abgehauen.
Also es gab einen Grund für all die Probleme in den Jahren
genau.
zuvor, die du hattest.
Genau. Und ich hatte auch nicht nach dem Grund jetzt groß gesucht. Wir hatten am Nachmittag so ganz akzident, also so aus dem Nichts raus sowas gemacht. Also ich glaube, keiner von uns beiden hat in der Szene damit gerechnet, dass das jetzt kommt.
Wie war das für deine Familie und deine Eltern? Wussten die davon? Habt ihr da als
Ich habe das also damals geredet? Nur meiner Frau erzählt und dort blieb es dann auch erstmal. Mhm. Weil es war mir ja auch zu unangenehm. Und irgendwann kam halt die Idee auf, das Buch zu schreiben und dann hatte ich so ein Buch, so die Möglichkeit, so einen Allgemeinplatz über Trauma zu schreiben. Und dann habe ich aber irgendwann gedacht, nö, ich gehe all in. Und als dann mein Bruder hat es schon erzählt und dann habe ich es auch meiner Mutter erzählt. Und jetzt habe ich es ja jedem, der in Deutschland erzählt.
Und deine Eltern haben das damals aber nicht mitgekriegt oder du hast dich ihnen auch nicht anvertraut?
Nee. Und nicht bekannt, nee. Also ich glaube auch selber, weil ich das gar nicht so gerafft habe.
Und wie waren die Reaktionen deiner Eltern dann?
Also mein Bruder hat mir das direkt geglaubt. Also das war auch so eigentlich so ein ganz tröstlicher Moment. Der hat das nie in Frage gezogen. Und meine Mutter war betreten, aber ich glaube, die konnte aus eigener Anschauung meiner Mutter, ihrer Mutter alles zutrauen.
Dein Bruder hat das nicht erlebt?
Da kann ich nichts zu sagen. Ne? Also da müsste man ihn selber fragen, aber bis zum jetzigen Standpunkt glaube ich das nicht. Mhm. Also der ist auch nicht symptomatisch so auffällig gewesen wie ich.
Sexualisierte Gewalt durch Frauen an kleinen Jungen kommt nicht so häufig vor. Ist auch ein
kaum beforschtes Thema, ist ein großes Dunkelfeld, aber ich habe auch durch das Buch immer mehr Zuschriften tatsächlich, wo Männer sich offenbaren und sagen, das habe ich erlebt. Also es ist gar nicht so, also es kommen viele, die sagen, ja doch, da war was. Also es tritt jetzt gerade so was los, wo ab und zu Männer sich offenbaren und sagen, stimmt, hatte ich erlebt. Mhm. Aber es ist schwer halt auch so die Datenlage, weil Jungs, es ist ja nicht, es passiert mit so einer barbarischen Gewalt oft, wie es bei Mädels passiert. Es wird so, man wird so reinkomplimentiert, so, es wird so spielerisch verpackt. Also ist oft eine andere Begehungsweise. Mhm. Aber ich glaube schon, dass es da auch ein hohes Dunkelfeld gibt. Also ich habe schon viele Fälle so, wo sowas auftaucht.
Das Thema Trauma begegnet einem im Moment oft, vor allem im Netz und in den sozialen Medien. Du erklärst das auch auf deinem Insta- und YouTube-Kanal, vielen deiner Followern, warum wir mehr über das Thema sprechen sollen. Was würdest du sagen, warum ist es wichtig, über das Thema Trauma und Traumata zu sprechen?
Ganz einfach, weil das klingt jetzt so ein bisschen, ich will jetzt nicht so messianisch klingen, aber es erklärt einfach alles. Also wenn du Menschen in der Tiefe liest, dann erklärt das vieles an Prozessen, die wir in der Gesellschaft haben, das erklärt vieles an den Prozessen, wo wir leben, weil die Menschen, also auch wenn man das dann aufs sozietale Narrativ, also auf die soziale Geschichte, auf die Menschheitsgeschichte überträgt, ist die Menschheit auch eine Reduktion an Traumata. Kultur ist immer eine Reduktion an Traumata. Also dass wir hier geordnet sitzen, unsere Gewalt an Polizei delegiert haben, ist eine Reduktion von Traumata. Und wer Traumapsychologie versteht und das noch gesellschaftlich verknüpft, der kapiert irgendwann, wie Sicherheit und die Abwesenheit von Gewalt, emotionaler Gewalt, verbaler Gewalt, wie das einen Mensch zum Blühen bringt.
Wird es aber nicht teilweise auch inflationär benutzt oder muss man genau hingucken, was die Gründe eben für Traumata sind? Was würdest du sagen? Was sind die Gründe für Traumata?
Also klar, wir haben einen klassischen Traumabegriff, der ist relativ eng definiert. Typ 1 Trauma, Typ 2 Trauma, also einmalige Betroffenheit durch einen traumatisierenden Akt und Typ 2 Trauma ganz oft betroffen.
Was sind das für Dinge?
Also wir haben zwei Großkategorien.
Missbrauch,
physische Gewalt, also Gewalt, die durch Menschen gemacht wird. Es gibt aber auch Trauma durch Naturkatastrophen, also Tsunami-Katastrophe, Ahrtal-Katastrophe. Also ich habe eine Kollegin, die behandelt ganz viele Leute aus dem Ahrtal. Das hat da enorm zu Verwerfungen geführt. Terroranschläge sind wieder man-made, aber Naturkatastrophen auch. Ne? Unfälle. Rammstein zum Beispiel war auch eine ganz schlimme Trauma, hat zur Traumatherapie in Kaiserslautern ganz viel geführt.
Müssen es immer solche schlimmen und großen Ereignisse sein, wie Missbrauch oder was weiß ich, so eine Katastrophe wie das Ahrtal? Oder können auch vielleicht kleinere Dinge, die man nicht auf dem Schirm hat, zu einem Trauma?
Und na gut, ein liebloser Vater und eine lieblose Mutter, die dich von 4 bis 10 regelmäßig ohrfeigen und dir deinen Wert absprechen, machen einen ähnlichen. Drama. Das war ja auch das große Ding in der Traumatherapie. Die Traumatherapie hat ja angefangen, als in Amiland mal angefangen hat, sich nach dann Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Korea, war man dann bei Vietnam nach dem vierten Krieg im 20. Jahrhundert so weit, dass man gesagt hat, man muss für die Seele der heimkehrenden Veteranen sorgen, weil die einfach 1 Million drogensüchtiger, polytoxer junger Männer zurückgekriegt haben. Und dann hat die Traumatherapie angefangen. Mhm. Und dann hat die Traumatherapie angefangen, Veteranen zu behandeln. Und im Zug der Veteranen sind die ganzen geprügelten, geschlagenen und missbrauchten Frauen aus den Vorstädten gekommen, weil die feministischen Therapeutinnen gesagt haben, ey, was wird den Frauen hier angetan? Und dann hat man plötzlich so einen breiten Blick für Traumatherapie gehabt. Und das ist dann irgendwann auch zu uns rüber geschwappt. Und natürlich gibt es auch immer wieder Exzesse. Also, ne, das ist ja klar, ne? Also, man soll es nicht überschätzen, man soll es nicht unterschätzen. Also nicht jeder eingerissene Zehennagel ist gleich ein Trauma. Aber ich bin lieber für einen großen Blick. Und ich verwende auch immer gern zwei Begriffe. Nicht alles ist Trauma, aber vieles sind biografische Wunden und man muss gucken, welche Auswirkungen die haben.
Und mit was für Symptomen kommen die Menschen zu dir in die Praxis?
Ganz klassisch, Depressionen, Angststörungen, Angst- und Panikstörungen, Beziehungsschwierigkeiten, Sexualstörungen, alles. Trauma kann ja jede Form von System erfassen und das macht es dann so schwer.
Du sagst, viele Menschen kämpfen in ihrem Alltag dann eben mit Scham und Schuldgefühlen, die durch Trauma und Traumata ausgelöst werden in ihrer Kindheit, in ihrem Leben. Doch die gute Nachricht, da bist du ja auch ein Beispiel dafür, man kann da was dran ändern, man kann es auch lösen. Also auch wenn es hart und schmerzhaft ist, wie kann man eine Traumatisierung heilen oder lösen?
Also wir haben mittlerweile sehr gute Techniken wie EMDR. Wir haben eine sehr elaborierte Traumatherapie von den Techniken in Konfrontationsverfahren, EMDR, wo ich auch Supervisor bin.
Das heißt?
Also Lehrtherapeut auch, ist ganz gut ausgeprägt. Wir haben ganz viel Verständnis für transgenerationale Traumatisierung, auch über das früher verschriebene Mittel der Familienaufstellung. Also man kann ganz viel machen, wenn man sich da einliest, auch über Hypnose und so. Also wenn jemand technisch interessiert ist, wenn jemand auf einen technisch interessierten Therapeuten trifft, der Lust auf Tiefgang hat, kann man die meisten Sachen sehr, sehr gut heilen.
Wie wichtig ist es dann, was wir auch schon angesprochen haben, auf die Familiengeschichte und die damit verbundenen Verletzungen zu schauen?
Absolut wichtig. Also ohne Biografie und Zusammenhang von Symptomen und Biografie kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendwas aushält. Also die Menschen müssen irgendwann rausgehen aus einer Therapie und sagen, ich bin der geworden und das ist mir passiert ungefähr weil. Ne? Oder das Symptom macht den und den Sinn weil. Also wenn man keine tiefere Lektüre kriegt in der Therapie, dann lässt man es besser.
Wie kann man auch diese Schamgefühle, über die wir gesprochen haben, die du auch erlebt hast in deiner Biografie und die Schuldgefühle überwinden? Oder wie du auf deinem Buch aufschreibst, auf dem Titel, den Kopf frei bekommen und den Zehenmüll entsorgen?
Das war ein bisschen reißerischer Titel. Indem man sich die Schamgefühle bewusst macht und auch so eine Entschuldigung dafür kriegt. Und ich mache halt immer so, also das habe ich schon angefangen, als mir die Haare ausgegangen sind. Also wenn ich irgendein Thema habe, also bei mir ist das mit 22 rapide nach hinten gegangen. Also ich habe also immer hinterher gegelt und irgendwann habe ich mich dazu bekannt, dass ich Haarausfall habe. Und indem man einfach den Dingen den Zahn zieht, indem man sagt, so ist es. Mhm. Und das war auch so zum Beispiel im Nachgang von dem Buch, so dass viele aus der Generation mal von meiner Mutter gesagt haben auch, wie kann der Junge dir das antun, darüber reden, sowas behält man doch für sich. Eben nicht. Über sowas redet man. Ne? Weil das nimmt der Scham die Wucht. Weil jeder von uns hat irgendwas, wo er sich in Grund und Boden schämt. Wo er denkt, bitte, bitte lass es keinen wissen. Und im Endeffekt sitze ich immer da in der Therapiestunde und denke, jetzt erzähl mir gleich was ganz Schlimmes. Und die Leute kommen dann immer noch mit so einem Trommelwirbel und erzählen, ich habe da was ganz Schlimmes. Und das ganz Schlimme hast du schon 1000 Mal gehört. Und es ist gar nicht so schlimm. Mhm. Und es gibt auch nichts, auch wirklich, wenn die Leute mit krassen Sachen kommen oder so irgendwas. Es gibt eigentlich nichts. Ich habe noch nie was gehört, was mir aus der Biografie des Menschen völlig fremd gewesen wäre.
Und was passiert, wenn man sich dieser Scham, den Schuldgefühlen und
seiner Biografie stellt? Ja, man erhält Wahlfreiheit. Man erhält Wahlfreiheit über die eigene Biografie. Man erhält Tiefe, man erhält kommunikative Fähigkeiten. Man kann seine Gefühle einordnen. Man bekommt anderen Zugang zur Biografie. Es geht immer irgendwie weiter. Ne?
Ein Stück weit eine Neuordnung.
Genau. Irgendwie
auch im Kopf. Genau. Also wieder. Der Kopf ist wieder frei.
Genau. Oder es geht, also man ist nie fertig, aber es geht anders. Man hat andere Qualität von Beziehungen, von gesehen werden, gewertschätzt werden. Also es ist schon so, ne? Natürlich kommt immer irgendeiner um die Ecke, der es nicht gut mit einem meint, ne? Aber so die Qualität, auch die Resonanz auf das Buch, das hat mich auch erstaunt. Also es kommen auch viele Leute, wo ich es gar nicht erwartet hätte und gratulieren mir und so. Und das hat mich bewegt und berührt und also das Buch hat einen Nerv getroffen irgendwie so.
Und wie war es bei dir? Was hat es bei dir verändert, dass du dich all dem gestellt hast?
Also ich habe tiefere Beziehungen. Tiefere Beziehungen. Ich gehe besser mit mir um. Aber ich bin halt, also man bleibt immer auf der Suche. Also ich glaube, auch wenn du Menschen durch die Gebirge führen musst, musst du immer alpin klettern, ne? Also ich bin nie fertig. Also ich suche immer noch. Aber es wird also ich habe auch ganz viel liebe Menschen kennengelernt auf dem Weg dahin. Mhm. Und auch ganz viel Gnade dem Menschsein gegenüber. Aber natürlich gibt es auch immer noch Momente, wo du denkst, naja, das da hätte man sich besser geschenkt oder so, ne? Aber du hörst nie auf zu lernen oder du guckst auf eine Gnade auf dich und andere.
Und wie hilft dir deine Geschichte heute bei deiner Arbeit als Therapeut?
Also es gibt mir diese tiefe Hoffnung, dass ich weiß, dass es besser wird. Also zum Beispiel, wenn ich drauf gucke, dass ich Fingernägel habe. Also ich hatte, glaube ich, mein Leben lang bis 40 keine Fingernägel, weil ich die aus Spannungszuständen immer abgekaut habe. Und das war eigentlich das härteste Traumasymptom. Also ich hatte nie Fingernägel. Und Stress. Irgendwann, ja, Stress, so gepittelt immer. Und irgendwann waren Fingernägel da, so wie selbstverständlich. Mhm. Und da habe ich so gemerkt, das sind so, Heilung funktioniert so subtil. Auch in Gnade, wenn mich Leute ärgern, mir Leute zusetzen. Du hast ja immer irgendjemand, der dir auf die Nerven geht. Aber ich habe eher schon immer so ein Vertrauen, dass es gut wird, irgendwie. Also so eine Gnade dem Leben gegenüber. Und ne, das ist so, ich bin so mein eigenes Labor für Hoffnung. Das macht so, also ich denke immer irgendwie geht's noch. Und wenn du so eine Biografie hast, ich sehe meine Biografie jetzt auch nicht also besonders, weil wenn du drin lebst, da ist ein Buch draußen, du hast 50.000 Follower oder 60.000 Follower, das ist ja völlig egal. Ne? Im Prinzip sitzt du immer noch daheim in deiner Bude, hast die Leute, hast die Kinder, hast das Finanzamt, also irgendeiner ist ja immer da, ne? Aber ich glaube so, also es ist so, also es gibt mir so eine tiefe Gewissheit in die Menschheit, wenn ich mit den Leuten arbeite und sehe, was Leute für Veränderungen hinlegen. Und das ist sehr hoffnungsstiftend.
Ja, und das ist wirklich ein tolles und bewegendes Buch und für deine Arbeit mit deinen Patienten und mit dem Thema Trauma, Traumata, weiterhin alles Gute. Danke, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Danke für das Gespräch.
Sehr, sehr gerne. War ein sehr netter Rahmen. Herzlichen Dank.
Danke.
SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf sr3.de.